Hallo, auch meiner Seite. Hallo? Gut. Nach der Mittagspause. Security ist immer nach der Mittagspause. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz auf Konferenzen. Einfach nur, damit man praktisch keine wichtigen Sessions verpasst im Mittagsschlaf. Ja. Es geht um Authentifizierung und Single Sign-On für mobile Anwendungen. Und wenn ich mobile Anwendungen sage, meine ich nicht zwingenderweise Telefone oder Tablets, sondern ich meine, wie auf der Keynote, glaube ich, gestern schon gesagt wurde, für den Mobile Lifestyle. Also praktisch irgendwelche Geräte, die kann ich mitnehmen, die sind vielleicht tagsüber im Firmennetzwerk und dann auf der Straße und abends stehen sie bei mir daheim in der Wohnung oder umgekehrt, wie auch immer. Ja? Und immer kommt die Frage auf, früher oder später, wie kann ich den Menschen, hoffentlich Menschen, authentifizieren? Und im Speziellen für den Fokus heute einbinden in unser Unternehmensnetzwerk. Ja, wir sind ja hier bei Microsoft, Active Directory, großes Thema, Unternehmenssicherheit und da ist eben Mobile Apps ein großes Thema. Ganz im Credo sozusagen der Veranstaltung Pure Technology, ja, soll es heute weniger um Produkte gehen und Portale und wo man hinklicken muss, um was irgendwas zu erreichen. Es geht eher um die Technik und die Protokolle. Wo sind die Vorteile, wo sind die Grenzen? Und was muss ich machen, um verschiedene Anwendungsszenarien praktisch erfolgreich zu implementieren? Gut, die Agenda ist ganz einfach. Ich will mich zuerst um Szenarien kümmern. Danach, wie gesagt, werden wir uns den Microsoft Technologie Stack anschauen, der diese Szenarien implementiert oder realisiert. Wer auf seiner Buzzword-Bingo-Liste abhaken will, WS Federation, OpenID Connect, OAuth 2, das sind die großen Themen. Und Active Directory, ADFS, Azure Active Directory, Active Directory Authentication Library und Katana. Ja, das sind so die Sachen, die wir hier behandeln werden in den nächsten 60 Minuten. Und dann werden wir uns noch ein bisschen unterhalten. Die Frage kam eben schon, ja, was mache ich denn, wenn ich kein Active Directory habe? Ja, und dafür haben wir auch noch eine Lösung, die werden wir uns ganz am Ende anschauen, wenn es eben darum geht, um Kundenanwendungen, die mit Kundendaten umgehen und nicht dem Unternehmen oder die Kunden nicht Teil des Unternehmens sind. Gut, schauen wir uns mal an, das ist das klassische Intranet-Szenario. Ja? Wer weiß noch von früher, von den MOOC-Kursen, was ist das Dreieck? Active Directory, ja? mein geschütztes Intranet. Ja? Ich komme in die Firma, sitze auf dem Firmenstuhl, am Firmentisch, mit dem Firmenrechner, mit meinem Firmenaccount, melde ich mich an am Firmennetzwerk. Ja? Und das gibt es und das funktioniert. Wir haben allerdings das Problem, was machen wir, sobald dieses Endgerät hier außerhalb des magischen Dreiecks existieren soll. Und da ist eben, sage ich mal, die klassische Lösung ein VPN. Ne? Das heißt, logisch ist der Rechner zwar Teil des Intranets, physikalisch ist er außerhalb des Intranets. Das ist eine Lösung, die von den meisten Firmen ausgefasst wird. Ich denke, jeder, der ein VPN am Laufen hat, kennt die Probleme von VPNs. Und man will da ganz allgemein weg davon. Ja? Und wohin wir wollen, sehen wir gleich. Nur der Punkt hier ist, sobald ich in dieser Umgebung bin, sei es jetzt mit oder ohne VPN, ja, kennt jeder, war das genau so viel, wie wir wissen mussten über Windows Security. Ja? Ich habe extra einen alten Screenshot rausgesucht, ja, weil das gibt es schon immer. Ja, das ist so, solange die meisten oder solange ich denken kann, naja, ein bisschen länger, aber seit Windows 2000 oder NT vorher schon, ja, gibt es den magischen Haken Enable Windows Integrated Security und irgendwie wird es schon jemand richten für uns. Ja? Das ist nicht mehr so einfach jetzt, wenn wir in diese mobilen Szenarien gehen. Es wird wieder vergleichbar einfach mit jeder Technologiewelle, aber Stand heute müssen wir noch ein bisschen mehr wissen, wie der Kram funktioniert, sobald wir das Dreieck verlassen. Schauen wir uns mal an, was wir denn machen können, um diese mobilen Endgeräte hier anzubinden. Es gibt von der Idee her zwei fundamentale Produkte von Microsoft, die Erreichbarkeit oder den Reach sozusagen dieser Anwendungen zu erhöhen. Und das ist einmal ADFS. Wer hat schon mal ADFS installiert? Okay, ein paar Leute. ADFS steht für Active Directory Federation Services, ist ein Teil von Windows Server und erweitert Active Directory. Ja, es ist eine sehr, sehr eng, deswegen auch die ersten zwei Buchstaben, eng gekoppelte Komponente an Active Directory. Es erweitert Active Directory um Protokolle, die auch außerhalb des Intranets funktionieren, während Kerberos nur für Intranet-Szenarien designt wurde und auch wirklich da nur richtig gut funktioniert. ADFS ist eine Komponente, die wird im Intranet installiert und ist, wie gesagt, eine Protokollerweiterung für Active Directory. Wenn man jetzt von außen darauf zugreifen will, gibt es eine Komponente, die heißt der Web Application Proxy. Wer hat den schon mal installiert? Okay, ein paar Hände weniger. Das ist praktisch eine Komponente, die bei euch in der DMZ läuft. Ja, wie eine Art Reverse-Proxy sozusagen. Das heißt, von der Idee her sprechen die Geräte mit diesem Web-Application-Proxy. Hier findet schon eine ganze Reihe von Security-Validierungen statt und so weiter. Und dann wird das Ganze praktisch reverse getunnelt ins ADFS. ADFS spricht mit AD und damit ermögliche ich praktisch eine Authentifizierung von mobilen Endgeräten mit meinem Domänen-Account. Okay? Das ist die eine Variante, ja, die praktisch darauf aufbaut, dass ihr eure eigene Infrastruktur baut dafür. Die zweite Variante, wie immer, ist die Cloud. Sprich, ich habe nicht zwingenderweise meine lokale Infrastruktur, ADFS und AD und den Proxy und den ganzen Kram, sondern ich gehe in die Cloud. Ja, es gibt von Microsoft das Produkt, heißt Azure Active Directory. Das heißt, wie der Name sagt, ja, es ist eine Cloud-Version von AD. Ich kann Benutzer anlegen, Gruppen anlegen, ich kann Anwendungen gegen Azure AD konfigurieren. Und es gibt eben eine ganze Reihe von Anwendungen, die bereits mitgeliefert werden, die von Haus aus gegen Azure AD authentifizieren können. Office 365, SQL, SharePoint und so weiter. Ja? Das heißt aber nicht, dass es eine Entweder-Oder-Lösung ist. Ja? Es gibt immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich habe mein lokales Active Directory und ich synchronisiere mich mit der Cloud-Variante sozusagen. Ja? Das ist ein bisschen ein heikles Thema in Deutschland. Es gibt zwei Varianten, wie ich mich synchronisieren kann mit Azure AD. Die eine Variante ist, ich kopiere meine Passwörter in die Cloud. Ja, da höre ich schon, da wird schon geschmunzelt. Ja? Das ist die einfache Variante. So, Marke, es gibt ein Tool, das kann ich installieren hier. Ne, das heißt irgendwie DIA-Sync oder die neue Variante heißt AAD-Sync, glaube ich. Und dann nimmt ihr einfach meine ganzen AD-Accounts und kopiert sie in die Cloud. Okay? Und damit habe ich, was man nennt, Same Sign-On. Sprich, wenn ich hier bin, kann ich mit dem gleichen Passwort auf Unternehmensressourcen zugreifen, wie wenn ich da bin, mit dem gleichen Passwort auf mein SharePoint oder auf meinen Exchange zugreifen. Ja, same Sign-On, kein Single Sign-On. Die andere Variante ist, dass ich hier wiederum ADFS ins Spiel bringe, ja, und eine Federation aufbaue zwischen meinem lokalen ADFS und meinem Azure AD. Dann bleiben die Accounts in meinem privaten Netzwerk. Ja, und ich bekomme Single Sign-On, weil was passiert eigentlich physikalisch ist, wenn er hier zu, sagen wir mal, Office geht er zuerst zum Unternehmensnetz, kommt zum Proxy, ADFS, Token zurück, Anwendung. Okay? Das heißt, er bekommt Single Sign-On, aber die Accounts bleiben im Firmennetzwerk und werden nicht gespiegelt in die Cloud. Ja, das sind die zwei grundlegenden Varianten. Das eine nennt sich Managed Tenant, das ist praktisch mit Spiegelung, und Federated Tenant ist ohne Spiegelung. Gut. Das sind die zwei Varianten. Schauen wir uns mal an, was es für typische Anwendungsszenarien gibt und wie ich die mit der einen oder anderen Variante implementieren kann. Ja, es gibt also praktisch grundlegend gesprochen, gibt es Browser-Anwendungen, native Anwendungen und Server-zu-Server-Kommunikation. Ja, das sind so unsere drei großen Töpfe, wo was reingeht. Ja. Browser reden mit Web-Anwendungen, Browser reden mit APIs, Native-Apps reden mit APIs, Server reden mit APIs, APIs reden mit APIs und Web-APIs reden mit Web-APIs. Okay? Das sind also unsere Varianten. Und wie gesagt, da wir die schützende Haube von AD verlassen haben, ist Kerberos hier nicht das Protokoll. Ja? Das heißt, wenn man sich mal anschaut, welche Protokolle hier zum Einsatz kommen, sieht es folgendermaßen aus. Wer hat eine Idee, welches Protokoll hier wichtig zu sein scheint? Ja? Das heißt, es gibt zwei grundlegende Protokollfamilien. Das eine ist für Browser-Anwendungen, nämlich AWS Federation, SAML und OpenID Connect. Und für alles andere, für jegliche andere Interaktion, OAuth 2. Okay? Wer hat schon mal mit WS Federation gearbeitet? Okay? Eigentlich die gleichen Leute, die ADFS installiert haben, ja? Weil das ist nämlich das Protokoll, ja? Wer hat schon mit OAuth 2 gearbeitet? Wer benutzt Google? Okay, und der Rest? Ja, also wer heute schon mal irgendwie eine Interaktion mit einem Google-Service oder mit einem Microsoft-Service gemacht hat, der hat OAuth 2 verwendet schon. Ja? Das ist das Protokoll, mit dem heute alle letztendlich API- und App-basierten Interaktionen betrieben werden. Gut, also mein Tipp, ja, das hier sollte man kennen und lernen. Für die Web-Protokolle hier oben ist die Welt so ein bisschen zweigeteilt. Heute On-Premise, also mit ADFS, ist WS Federation das vorherrschende Protokoll. Und wenn man in die Cloud geht, ist es OpenID Connect. Also mein Tipp, OpenID Connect lernen. OpenID Connect basiert günstigerweise auf OAuth. Das heißt, wenn man OAuth kennt, kennt man auch schon OpenID Connect. Halb zumindest. Gut. Fangen wir mal an mit dem ersten Szenario. Das heißt, wir haben ein size ein Mobile, size ein Tablet, size ein Phone, size ein Laptop on the road und der will auf eine Firmenwebseite zugreifen. Ja? Wie kann ich jetzt meinen Mitarbeiter authentifizieren, dass er auf diese Firmenwebanwendung zugreifen kann? Wie gesagt, das sind die drei Protokolle, die heute unterstützt werden. Von der Idee her ganz einfach, wie gesagt, das hier werdet ihr jetzt viel sehen, ich will die Protokolle erklären. Ja. Das heißt, wie geht das Ganze? Ich gehe auf eine Webseite und jetzt kommt schon die erste Technologie ins Spiel hier, die ihr gleich kennenlernen werdet, die heißt Katana. Katana ist ein Add-on für ASP.NET und das implementiert diese ganzen Protokolle, sprich, ihr müsst nicht von Hand eure Tokens selbst schreinern und die ganzen Protokolldetails kennen. Man sollte einmal verstehen, wie es funktioniert und dann kann man das Ganze hier ablegen an Katana. Das heißt, ich komme zu einer Webseite, die Webseite sagt, hey, du musst dich anmelden. Und zwar zum Anmelden gehe mal bitte zu einem Token-Service. Der Token-Service wäre jetzt ADFS oder Azure AD, je nachdem, welche Deployment-Variante man wählt. Dann melde ich mich an am Token-Service, bekomme jetzt einen Security-Token zurückgeschickt, dann kommt Katana ins Spiel, validiert den Security-Token, stellt sicher, dass der von einem vertrauenswürdigen Aussteller kommt, ja? Und dann wird eine lokale Log-on-Session erzeugt. Okay? Machen wir das mal zuallererst. Ups. Oh, hier. Ja, Katana. Das ist praktisch dieses Add-on und man kann sich vorstellen, es gibt da so Plugins, kann man sagen, man nennt es auch Middleware und die implementieren verschiedene Protokolle. Die Idee dahinter ist, dass eure eigentliche Anwendung davon nichts wissen muss. Ja? Der Anwendungsentwickler, der weiß nur, ich bekomme irgendwelche Daten, ja? Und die Daten kommen von einem Identity Provider. Aber wie die Daten herkommen, ist vollkommen egal und es soll auch egal sein, weil ihr irgendwann wollt ihr vielleicht wechseln von AWS Federation auf OpenID Connect und wollt nicht die Anwendung umschreiben deswegen. Ja? Okay. Schauen wir mal hier rein. Das ist praktisch eine... ist der Font groß genug? Größer? Okay. Das ist eine ziemliche Standard-MVC-Anwendung. Ja? Und wenn man Katana verwendet, was es mittlerweile in der Version 3 ist, gibt es eine Startup-Datei hier. Und hier werden meine Middlewares sozusagen reingehängt in die Pipeline. Ja? Und ich habe gesagt, dass die Basis für alles ist die lokale Log-on-Session mit dem Server. Und das hier ist die sogenannte Cookie Authentication Middleware. Das heißt, die erzeugt Cookies, damit der Benutzer an einer Anwendung angemeldet ist. Ja? Und dann gibt es hier eben eine Middleware für AWS Federation. Das heißt, wenn ich jetzt mein ADFS installiert habe, das Einzige, was ich noch tun muss, ist, ich muss der Middleware sagen, wo ist mein ADFS? Das ist entweder der ADFS intern oder der Proxy. Typischerweise haben beide die gleiche URL. Und ich muss der Anwendung sagen, unter welchem Namen wurde ich konfiguriert im ADFS? Ja? ADFS an sich ist eine relativ unspannende Sache. Ich habe hier eine VM, auf der ADFS installiert ist. Hier gibt es ein Admin-Tool. Hier gehe ich rein und lege sogenannte Relying Parties an. Das sind Anwendungen. Und eine davon heißt Tech Summit Web App. Und wie man sieht, ist dieser Wert hier, URN Tech Summit, der gleiche wie hier. Damit mache ich die Connection zwischen der Anwendung und meinem ADFS. Was jetzt passieren wird, wenn ich das Ding starte, ja, können wir gleich mal machen, und ich auf Sign In klicke, wer ganz genau hinschaut, wird sehen, dass die Anwendung ganz kurz zu einer adfs.leaseprivilege.vm URL springt. Da lebt ADFS, authentifiziert mich und schickt mir den Token zurück. Und dann zeige ich den Token an, den Inhalt an auf dem Screen. Ja, läuft. Come on. Ah. Beim ersten Mal dauert es immer ein bisschen länger. Okay, ja, das heißt, was ADFS mir von Haus aus schickt, ist sowas wie den Windows-Benutzernamen, ja, des Menschen, der sich angemeldet hat, ja. Die Authentifizierungsmethode ist Windows und wann man sich authentifiziert hat. Warum habe ich keinen Logon gesehen? Na, weil ich in einer Domäne bin mit einem IE. Ich mache Single Sign-On gegen mein ADFS. Ja, deswegen sehe ich keinen Logon. Wir können das Ganze mal simulieren, wie das aussehen würde, ja, wenn ich von einer Lokation herkomme, die nicht Domain-Joined ist. Ja? Das heißt, gleiche Anwendung, anderer Browser. So würde das Ganze aussehen, wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Internet komme. Dann schiebt mir ADFS einen Login-Screen dazwischen, sagt, hey, du bist nicht in der Domäne, melde dich mal an. So. Und dann bin ich angemeldet. Okay? Aus Anwendungssicht kein Unterschied, nur jetzt einmal kam ich aus dem Intranet, einmal kam ich aus dem Internet über den Proxy sozusagen. Okay? Und genau das ist die Idee dahinter, ja? Die Anwendung ist total agnostisch, wie der Benutzer sein Passwort eingibt. Sie kann es hier sehen, hier steht das Passwort, ja, das heißt, sie weiß, ich kam über eine Login-Maske, aber ansonsten ist alles gleich. Okay? Den Rest übernimmt die Infrastruktur sozusagen. Okay. Gut. Das nur ganz kurz zu der WS Federation Middleware. Was sich viel mehr lohnt zu verstehen, ist OpenID Connect, weil das ist die Zukunft. Ja? Aktuell kann ADFS nur WS Federation, Azure AD macht OpenID Connect und die nächste Version von ADFS macht auch OpenID Connect. Das heißt, die Idee ist, wenn man jetzt mal den Protokoll unter die Haube schaut sozusagen, ich gehe zu einem OpenID Connect Server, sage, hallo, ich bin diese Anwendung hier, gib mir mal bitte Benutzerdaten über den Benutzer und seine Profildaten wie Vorname, Nachname, dergleichen mehr. Danach sage ich, und danach schick mir den Token bitte dahin zurück. Okay? Und was ich dann bekomme, und auch das ist wichtig zu verstehen, ist ein Form-Post, der kommt zurück von meinem Token Service und in diesem Formular ist ein ID-Token enthalten und das hier ist praktisch der Security-Token, der von Azure AD zum Beispiel zurückkommt. Ja? Was ist das Ganze? Ist ein sogenannter JSON Web Token, das heißt, das ist das neue Token-Format. Wer hat schon mal SAML-Tokens gesehen in der Wildnis? Okay. Die sind ziemlich groß, ja? So 6 Kilobyte ist so nicht ungewöhnlich, ja. JSON Web Tokens ist ein neues Tokenformat, das wird von ADFS und Azure AD verwendet und ist viel, viel kompakter. Ja, sprich, wir haben hier eine JSON-Datenstruktur, ja, mit einem kleinen Header hier, irgendwie Versionierung, Algorithmus, der verwendet wird zum Validieren der Signatur und dann Claims. Ja, Claims, woher kommt der Token, wie lange ist er gültig, exp heißt Expiration, das heißt, wurde auch versucht, alle Werte so ganz kurz zu machen, ja, damit sie irgendwie auf dem Kabel so schnell wie möglich übertragen werden. Exp, das ist Epoch Time, die Anzahl der Sekunden seit dem 1. Januar 1970. Audience ist die Anwendung, die angefragt hat nach dem Token. Das hier ist so eine Art interne User-ID, ja, das ist das, was sich nie ändern wird, die SID für Windows-Leute. E-Mail ist E-Mail, Authentifizierungsmethode und wann hat die Authentifizierung stattgefunden. Ja? Das heißt, man nimmt dann praktisch den ersten Teil, kodiert ihn als Base64, nimmt den zweiten Teil, Base64, nimmt beide Teile zusammen, macht die Signatur drüber und das hier ist die Signatur und das wird übers Kabel geschickt. Das heißt, wir sind hier im Schnitt viel, viel kleiner als SAML. Ja? Natürlich kann ich hier auch eine ganze Menge reinpacken, um es größer zu machen, aber von der Idee her ist es viel, viel kompakter als SAML. Gut, schauen wir uns das mal an. Gleiche Anwendung. Nehmen wir mal die WS Federation raus, die Olle, und tun mal auf OpenID Connect umschalten. Ja, auch da gibt es eine Middleware dafür, für ASP.NET. Ja, jetzt sehen wir hier, unser Authentication Server ist jetzt Azure AD. Ja, das hier ist unsere Client-ID, die wird generiert von Azure AD, die muss ich hier eintragen. Das hier ist der URL, auf den ich den Token zurückhaben möchte. Ja, ich möchte den Token haben und ich möchte wissen, Profildaten, E-Mail-Adresse. Ja. Von der Idee her, wie gesagt, die Anwendung ändert sich nicht mehr. Ja, das ist reine Infrastruktur. Also Szenario wäre, Benutzer on the road, Webanwendung, Sie haben einen Azure AD-Account, er geht auf Sign-In. Und was bekommt er zu sehen in dem Fall? Den Azure AD-Login. Okay? Und wenn jetzt Ihr Azure AD in irgendeiner Art und Weise connected ist mit eurem On-Premise AD, kann er jetzt den gleichen Account hier verwenden wie auch in der Firma. Ne? Ich mache mal hier den Account. Und bin zurück. Okay? Und jetzt sehe ich hier, was alles schickt mir Azure AD. Die Audience, haben wir gesagt, das ist die Client-ID, der Issuer, Not Before, Expiration, eine Version. Das ist meine Tenant-ID. Azure AD ist ja ein Multi-Tenant Active Directory. Die OID ist die Object-ID. Das kennt vielleicht jeder, der schon mal in die Internas von Active Directory reingeschaut hat. Ja? Die Object Quit nennen die das da. Das hier ist meine User-ID, E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname, vollkommener Name, ein Unique Name und so weiter. Ja? Das heißt, auch das wiederum, gleiche Technologie auf Anwendungsebene, nur diese Middleware ausgetauscht und damit ist eure Anwendung ready für jeden OpenID Connect Server, unter anderem Azure ID. Okay, also das sind die zwei Technologien, die ihr kennen solltet, wenn ihr Webanwendungen über die Unternehmensgrenzen hinaus verfügbar machen wollt für eure Mitarbeiter. Ja? Gut. So, jetzt kommen wir zu OAuth 2. Das ist wirklich das super Wichtige zu kennen. Das gilt jetzt für alle Interaktionen, die nicht Browser zu Web-Applications sind. Ja? Native zu Web-API, JavaScript zu Web-API, Native zu Native. Ja? So. OAuth 2 ist ein relativ flexibles Protokoll und auch jetzt auf den allerersten Blick nicht super trivial. Ja, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich das irgendwie verstanden habe. Deswegen auch die Slides sind sehr ausführlich. Ihr bekommt ja die Slides danach, könnt euch das nochmal in Ruhe anschauen. Aber von der Idee her ist es so, dass ein OAuth2-Server, ja, in dem Fall ADFS oder Azure AD, die haben zwei Endpunkte. Der Authorize-Endpunkt und der Token-Endpunkt. Der Authorize-Endpunkt ist immer dann im Spiel, wenn ein Mensch involviert ist. Ja, so praktisch irgendwie, wenn jemand sein Passwort eingeben muss zum Beispiel. Ja, der rendert eine UI. Der Token-Endpunkt ist für Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Das heißt, wenn ich Tokens brauche, neue Tokens brauche und dergleichen mehr. Ja? Und das nächste ist das hier, ADAL oder ADAL, wie die Amerikaner sagen, die Active Directory Authentication Library. Das ist eine Client-Library, die OAuth so einfach macht, dass alles, was ich euch jetzt zeigen werde, auf 5 Folien ungefähr, in 2 Zeilen Code funktioniert. Okay? Also eine Vereinfachung des Protokolls für Azure AD und ADFS als Backend. Ja, und auch da wiederum der Vorteil, es ist vollkommen egal, welches von den beiden ihr nehmt, die Library geht mit beiden. Ja. Okay, fangen wir an. Also, Szenario ist, wir haben eine Native App, vielleicht auf einem Windows Phone, vielleicht auf einem iOS oder auf einem Android, und die möchte mit einem Web-API reden, der bei euch im Unternehmensnetz gehostet ist, mit der Unternehmensidentität. Okay? Also, der Flow geht folgendermaßen. Die App sagt, ich brauche einen sogenannten Authorization Code. Ein Code ist praktisch so eine Art Artefakt, mit dem ich später einen Access Token mir besorgen kann, mit dem ich mich authentifizieren kann. Das geht zum Authorize Endpunkt und was der Authorize Endpunkt jetzt macht ist, er zeigt einen Login UI an. Ja? Der Mensch muss sich zuerst authentifizieren, damit die Anwendung im Auftrag des Menschen auf den API zugreifen darf. Ja? Macht Sinn. Das heißt, der Authorize Endpunkt rendert dieses Login UI, gleich dazu noch mehr. Und zurückkommt bei erfolgreicher Authentifizierung dieser Authorization Code. Okay? Oder wer das Ganze gerne mehr im HTTP-Style sehen will, ist folgendermaßen. Ja? Das heißt, der Client geht zu dem Authorize Endpunkt, sagt, gib mir einen Code ja, für diesen Service, ich bin der hier und schick ihn mir dahin zurück. Okay? Hier kommt die Login-Maske hoch in der Mitte. Und wenn alles geklappt hat, kommt hier der Code zurück. Okay? Der Fokus von OAuth war super einfache HTTP-Interaktionen. Jedes beliebige Device, das HTTP in der Art und Weise generieren kann, kann mit ADFS oder Azure AD reden. Und nicht irgendwelche Magic Windows Libraries. Okay? Gut. Login-Dialog. Warum ein Login-Dialog? Warum gibt er nicht sein Passwort direkt ein in der Anwendung? Wäre doch viel einfacher. Das hat mehrere Gründe. Erstens vertrauen wir vielleicht dieser Anwendung gar nicht, dass sie mit dem Passwort sorgsam umgeht. Ja, das hat vielleicht irgendeine App Store-Application oder ein Partner von uns hat die geschrieben. Weiß ich, dass der Entwickler von der App das Passwort auch wieder sofort löscht aus dem Speicher? Ja, wissen wir nicht. Deswegen, man gibt das Passwort immer am Server ein. Ja, das ist eine Webseite in einem Native Frame sozusagen. Ja? Der nächste Punkt ist, dass die Client-Anwendung gar nicht wissen muss, wie das hier funktioniert. Der Kontrakt ist ganz einfach. Ich gehe dahin zu der URL und du schickst mir was zurück auf der URL. Was dazwischen passiert, ist mir vollkommen egal. Und jetzt kann Microsoft Sachen einschieben, wie zum Beispiel 2-Faktoren-Authentifizierung. Ja, erst da kommt noch eine SMS ans Telefon, dann muss ich den Code eingeben oder vielleicht muss ich mein Passwort ändern, weil es abgelaufen ist oder muss irgendeine Euler abhaken zum Beispiel und so weiter. Ja? Das heißt, das hier ist komplett auf Serverseite implementiert. Oder aber, ich habe auch noch Kerberos und AD und Client-Zertifikate, das ist aber eher ADFS-spezifisch. Okay? Das heißt, nachdem die Maske kam, hat der Client seinen Code. Und damit geht er jetzt zum Token-Endpunkt. Okay, der Token-Endpunkt ist Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Schickt ihm den Code, sagt, hey, gib mir mal einen Token. Und wenn alles korrekt lief, bekommt er einen Access-Token zurück. Okay? Und danach kann er diesen Access-Token auf dem Authorization-Header wiederum an den API schicken. Und hier wiederum ist Katana im Spiel. Katana nimmt den Access-Token, validiert ihn und stellt ihn zur Verfügung zur Anwendung. Und wiederum das Ganze in HTTP-View sozusagen, sieht folgendermaßen aus. Ich poste an den Token-Endpunkt, schicke ihm meinen Code, schicke ihm meine Client-ID, schicke ihm den Redirect-URI und den Service-Namen nochmal ja, und bekomme zurück den Access-Token. Und wie lange er gültig ist. Okay? Wie sieht ein Azure AD Access Token aus? Das ist eine gekürzte Variante. Na, hier oben JSON Web Token, Algorithmus in dem Fall ist RS, also für RSA mit SHA-256. Und das hier ist das Zertifikat, das verwendet wurde, um den Token zu signieren. Da kommt gleich noch, was, noch eine Anmerkung dazu. Das ist die Audience, also für welchen Service der Token da ist. Woher kommt er? Wann wurde er erzeugt? Wann ist er frühestens gültig? Wann ist er maximal gültig? Version, Tenant ID, Object ID, UPN, ja, gute alte UPN aus Active Directory, der Subject Identifier, Nachname, Vorname und die ID der Anwendung, die den Token angefragt hat. Das alles schicken wir zum Service und der macht daraus wiederum ein Paket. Okay? So, Adal, das alles ist relativ kompliziert. Es ist nicht tödlich kompliziert, aber man muss ein bisschen rummachen mit HTTP und da und hier und dort. Deswegen gibt es von Microsoft die ADAL, die Active Directory Authentication Library, das ist hier unten, das ist ein Open-Source-Projekt übrigens. Gibt es für Desktop.NET, Windows RT, also Windows 8 und 8.1, Windows Phone 8.8.1 und dann, das ist ganz neu, für iOS, Android mit Xamarin und für iOS, Android Native, also Objective-C und Java. Ja? Das heißt, die Idee dahinter ist, egal welche Client-Plattform ihr verwendet, ihr sollt in der Lage sein, euch mit AD zu connecten. Ja? Okay. So, machen wir das mal hier kurz klein. So, das hier ist der einfachste ADAL-Client, den man schreiben kann. Ja? Das ist eine ganz normale Konsolenanwendung, die mit einem Web-API kommunizieren möchte. Und was ich mache hier ist, ich erzeuge einen sogenannten Authentication-Kontext und gebe hier rein die URL zu meinem ADFS in dem Fall. Und danach erzeuge ich mir einen sogenannten HTTP-Client, der diesen Access-Token auf dem Authorization-Header vorkonfiguriert hat und damit kann ich gegen mein Web-API funken. Wir können gerade mal kurz den Service starten. Was der Service macht, ist wiederum einfach die Claims zu nehmen und sie mir zurückzuschicken zur Konsole. Auch hier ist Katana im Spiel. Hier gibt es einmal die Active Directory Federation Services Bearer Authentication. Langer Name. Aber die Idee ist folgende. Alles, was ihr wissen müsst, um diesen API zu eurem AD anzudocken, ist die URL zum ADFS in dem Fall und wiederum den Namen, den wir vorhin in dem ADFS UI gesehen haben. Ja? Was dann passiert, periodisch ist, dass die gehen zu diesem Federation Metadata Endpunkt und konfigurieren sich automatisch. Sprich zum Beispiel auch, ganz wichtiger Punkt, mit welchem Zertifikat werden die Tokens signiert? Irgendwann kommt der magische Moment, wo ihr eure Zertifikate erneuern müsst. Ja? Den kennt jeder wahrscheinlich in dem Raum. Ja? Angst, Schweiß, irgendwie. Was bedeuten würde, wenn ich jetzt alles statisch konfigurieren würde, müsste ich zu jedem Service hingehen und sagen, okay, neues Zertifikat auf 500.000 Servern. Ja? Mit dieser Katana Middleware wird, ich glaube, einmal die Stunde dieses Dokument abgefragt und sobald sich was geändert hat, wird die Konfiguration automatisch erneuert auf den APIs. Ja, und das ist gerade für Zertifikats-Rollover immens interessant. Auch noch ein anderes Detail ist, dieser API akzeptiert Tokens von ADFS und von Azure AD. Ja, das könnt ihr auch machen. Ihr könnt sagen, ich habe beides. Ja. Intern haben wir ADFS, extern Azure AD. Das Ding soll einfach beides akzeptieren. Ja. Und dann hänge ich eben beide Middlewares hier rein und damit funktioniert das. Ja. So. Also der einfachste Fall, ADAL in einer Konsolenanwendung. Ja. Das ist eigentlich eher nur ist ein bisschen lustig. Und zwar, was muss passieren? Es muss ein Browser aufgehen, richtig? Um meine Dialoge einzugeben, meine Credentials. Ja? Ich bin aber in der Domäne, ja? Also würde ich den erwarten, eigentlich gar nicht zu sehen. Ich sehe ihn beim ersten Mal sehr lange, beim zweiten Mal sehr kurz. Ja? Das heißt, hier wird jetzt einfach ein Browser aufgemacht, der geht zu ADFS, geht zur Login-Seite und der ganze Code, gib mir den Code zurück, gib mir den Token zurück, Tanz, passiert unter der Haube. Okay? Ich mach's nochmal zu, das ist dann viel eindrucksvoller. Ja? Das heißt, diese zwei Zeilen Code hier, ja, also zuerst diesen Authentication-Kontext erzeugen und danach rufe ich auf Acquire Token. Das ist die komplette Implementierung von diesem OAuth 2 Codeflow, den ihr eben gesehen habt. Okay? Machen wir das gleiche mit Azure AD. Wie man sehen kann, es ändert sich nicht mehr viel. Ne, anderer URL, ein bisschen andere Strings. Und jetzt bekomme ich diesen Login-Dialog zu sehen. Ne? Melde mich an. Ja. Token zurück zum Service. Okay? Auch da wiederum die Idee, die Anwendung wird abstrahiert von dem Protokoll. Ich habe am Anfang erwähnt, ne, der Haken, Enable Windows Integrated, wir kommen so langsam dahin. Ja, es wird immer weniger an Code. Gut, machen wir das gleiche mal mit einer Windows 8 App, nur so aus, in Interesse halber. Ja, auch hier wiederum eine Windows 8 WinRT-App. Was die macht, ist das gleiche. Authentication Context zu ADFS gibt mir einen Client. Das heißt, wenn ich die jetzt starte, wird ein sogenannter integrierter Browser aufgemacht. Das ist der sogenannte Web Authentication Broker in. Hallo? Ah. Der Token ist bereits gecached. Ich habe vor einer Stunde die Demo ausprobiert. Das kann ich aber, glaube ich, nochmal rückgängig machen. Genau hier. Und zwar, was eine prima Überleitung ist, Tokens werden auch gecached von ADAL. Das heißt, ihr müsst nicht jedes Mal den Kontext, den Dialog anzeigen. Machen wir das mal hier hin. Aber wenn er bereits vorhanden ist, der Token, und noch gültig, dann kommt kein Dialog hoch, wie man gesehen hat. Und jetzt kommt ein Dialog hoch. Ja, das muss man sich wieder anmelden eben an meiner Domäne. Least Privilege, Dominic. Ja, dann habe ich den Token und jetzt kann ich wiederum mit meinem Service kommunizieren. Ja. Und wie gesagt, der Vollständigkeit halber vielleicht. So nochmal. Überraschung, Azure AD, in Deutsch, auf einem amerikanischen Betriebssystem mit amerikanischen Spracheinstellungen bekomme ich einen deutschen Dialog angezeigt. Ist das nicht wunderbar? Okay, gut, also das war ADAL, AD, ADFS, Katana und so weiter. Ich will noch ein paar andere Szenarien zeigen. Wir haben es eben schon gesehen, Tokens haben eine Lebensdauer, ja? Eine endliche Lebensdauer. Wir haben den Token Cache gesehen, unfreiwillig sogar, aber er existiert. Das heißt, wenn der Token bereits gültig ist, bekommt ihr keinen Dialog mehr angezeigt. Und es gibt das Konzept von Refresh Tokens. Also die Idee ist praktisch, ihr habt euren Token bereits, ihr ruft den API auf und die API sagt, Finolines, Token expired. Was nun? Ja? Und es gibt ein Konzept, das nennt sich Refresh Tokens. Das heißt, wenn ich den Token bekomme von meinem Token Service, bekomme ich auch einen zweiten Token, den Refresh Token. Den Refresh Token kann ich jetzt an den Token Endpoint schicken und bekomme einen neuen Access Token zurück, ohne dass der Benutzer sich erneut anmelden muss. Okay? Also das ist praktisch euer Sliding Expiration Cookie, wenn man so will. Ja, das kann ich abschalten, das Feature. Vielleicht will ich gar nicht, dass die Anwendung einen langlebigen Token bekommt. Vielleicht will ich nur 5 Stunden, danach muss er sich neu anmelden. Aber es existiert. Ja? Die Frage kommt oft, was mache ich mit Expired Tokens? Gut, wer macht Spaß im Raum? JavaScript-Entwickler. Traut euch. Okay, Spaß sind per Definition Anwendungen, die pur in JavaScript geschrieben sind, also kein Server-Backend mehr. Das heißt, ich gehe zu einem Server, der schiebt mir mein HTML mit JavaScript runter, ja, und danach mache ich bloß noch Interaktionen über Web-APIs. Kein Backend. Ja. Dafür gibt es auch einen OAuth-Flow, der ist vereinfacht, der kommt ohne diesen Token-Endpunkt aus. Und da gibt es jetzt, das ist ganz neu übrigens, die sogenannte adal.js-Library. Das heißt, das hier ist der URL, wie gesagt, die Slides bekommt ihr ja. Damit bekommt ihr praktisch Support für OAuth mit dem gleichen adal-API, den ihr gerade gesehen habt, oder einem ähnlichen zumindest, für JavaScript-Anwendung. Okay? Wie gesagt, das nur for your info, das wurde auf der TechEd vor 2 Wochen, glaube ich, zum ersten Mal gezeigt. Gut, was gibt's noch? Web Application to Web API. Sprich, der Benutzer meldet sich an, das Ganze geht zur Anwendung und jetzt will ich mit einem API kommunizieren. Es gibt hier zwei grundlegende Varianten. Die eine ist, ich möchte mit der Anwendungsidentität mit dem hier sprechen, sprich Trusted Subsystem Design nennt man das auch, oder aber ich möchte mit der Identität von Alice, die hier vom Browser sitzt, mit diesem API sprechen. Ja, das sind so die zwei grundlegenden Szenarien. Das eine nennt sich Trusted Subsystem, das andere nennt sich Impersonation. Ja, auch das wiederum ist ein Term von Active Directory. Und ganz einfach, wer die erste Variante wählt, also praktisch Anwendungsidentität, jede Anwendung hat ihre eigenen Login-Daten in Azure AD zum Beispiel, dann kann ich mir einen Token holen für die Anwendung und kann dann mit diesem Token ganz normal mit dem gleichen Weg mit dem Web API kommunizieren. Gleiche Katana Middleware, gleiche Technik, nur eben, dass man hier sich einen zweiten Token besorgt, sozusagen. Ja? Die andere Variante ist Delegation, die ist ein bisschen mehr involviert. Das heißt, ganz am Anfang, wenn ich meinen OpenID Connect-Tanz mache, ja, verlange ich nicht nur einen Token, sondern auch einen Authorization-Code. Und dieser Authorization-Code wiederum ist gültig, dass ich mir am Token-Endpunkt einen Token besorgen kann, aber nicht für die Anwendung, sondern für den Benutzer. Okay? Dann bekomme ich einen zweiten Token, und dieser Token repräsentiert nun nicht die Webanwendung, sondern den Benutzer, der vom Browser sitzt. Also praktisch, wer AD kennt, das ist Kerberos Delegation. Okay? Gleiches Szenario. So. Jetzt kam die Frage vorhin, was machen wir, wenn wir nicht nur Firmenmitarbeiter haben, sondern vielleicht auch Kunden und haben Kundenanwendungen, geht es auch mit Azure AD oder brauche ich dafür Active Directory, brauche ich dafür Azure AD? Ja, also das Szenario ist vielleicht, ihr habt eine Anwendung in eurem Rechenzentrum oder in der Cloud und ihr wollt euren Kunden mobilen Log-on erlauben mit Apps oder Browsern oder was auch immer. Ja. Theoretisch, alles, was ihr braucht dafür, habt ihr schon gesehen, ja, Active Directory. Allerdings, und das ist, glaube ich, sehr, sehr typisch, wollt ihr nicht eure Kunden-Logins im AD ablegen. Ja, es gibt manche Firmen, die bauen 2 ADs, ja, ein internes, ein Extranet-AD zum Beispiel, mit einem One-Way-Trust, so Marke irgendwie, das Externe traut dem Internen, aber nicht umgekehrt zum Beispiel, und da werden dann die Kunden-Accounts abgelegt. Das wäre perfekt für ADFS und Azure AD. Ja. Wenn wir das nicht haben, wollen wir unsere Kunden-Logins in der Cloud abspeichern? Hängt so ein bisschen vom Land ab, ja, ob das richtige Thema ist. Oder was ist mit Social Logins wie Google oder sowas? Und das ist ein Szenario, was wir relativ häufig haben, also so hybrid sozusagen. Ja. Wir haben sowohl Kunden als auch Mitarbeiter. Und wir möchten die beiden getrennt halten voneinander. Ja. Und dafür gibt es eben eine mögliche Implementierung davon, ist es eben, einen anderen Token-Service einzusetzen, der die gleichen Protokolle implementiert, der sich nur um die SQL-basierten, also die Kunden-Logins kümmert und der praktisch dann wiederum mit ADFS und Azure AD sich integriert, sozusagen. Das heißt, eure Mitarbeiter verwenden primär ADFS oder Azure AD, die Kunden verwenden das hier, aber durch die Federation-Stellungen kann ich auch in beide Richtungen mischen, sozusagen. Okay? Ja? Ja, genau. OAuth, OpenID Connect, WS Federation. Ja? Und vielleicht noch ganz interessant, der Identity Server ist Teil der sogenannten .NET Foundation, das ist die Microsoft Open Source Foundation. Das heißt, es ist ein von Microsoft gebacktes Open Source Projekt, das eben sich hier in dieses Szenario ganz schön integriert. Also letzte Demo, dann sind wir, glaube ich, durch und können noch ein paar Fragen beantworten. Gehen wir nochmal zurück zu unserer Web-App. Ja? Ich habe ja gesagt, die Authentifizierung ist kein Anwendungskonzern, das ist nur ein Katana oder ein Infrastrukturkonzern. Das heißt, zum Umschalten von der Anwendung auf Identity Server muss ich hier nur das hier ändern. Identity Server ist selbst einfach nur, wie man sieht, ein relativ flexibel hostbares Projekt, entweder als Kommandozeilenanwendung, als NT-Service, als Webanwendung, was auch immer. Es gibt da keine Vorgaben. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal das gleiche mache wie vorhin auch, ich klicke auf mein Sign-in, ja, kommen wir jetzt zu unserer Login-Maske in dem Fall. Und jetzt könnt ihr hier praktisch eure Kunden, Username und Passwords abbilden, die in eurer SQL-Datenbank abgelegt sind. Oder aber ich kann auf mein ADFS gehen. Ja, dann komme ich hier mein ADFS-Login-Screen. Oder aber in dem Fall mache ich einfach eine Google-Authentifizierung, weil das für meine Kunden-Facing-Anwendung vollkommen okay ist. Ja, und jetzt sehen wir hier, bin ich mit meinem Google-Account angemeldet. Okay? Also es gibt eine ganze Reihe von Varianten sozusagen. Ja? Man muss ganz klar sagen, es gibt im Moment keine Feature-Kongruenz sozusagen über alle Produkte hinweg. Ja, das heißt, ADFS hat ein paar Sachen, die andere nicht können, Azure AD hat ein paar Sachen, die andere nicht können, Identity Server hat ein paar Sachen, die andere nicht können und umgekehrt sozusagen. Ja. Ich glaube, das Wichtigste von dem Vortrag ist mitzunehmen, sind die Protokolle. Ja. Moment. AWS Federation ist das, sage ich mal, das gängigste heute im Intranet sozusagen, weil eingebaut in .NET 4.5, eingebaut in Katana, eingebaut in ADFS und ADFS kann AWS Federation seit Windows Server 2003 R2, glaube ich, bereits. Also eine ganze Weile schon. Ja. OpenID Connect als die neue Variante, wie man heute Single Sign-On implementiert für Web-Anwendungen. Was den großen Vorteil hat, dass es auf OAuth aufsetzt und ich praktisch auch sowohl Single Sign-On als auch den API-Access mit dem gleichen Protokoll implementieren kann, ohne dass ich zwei verschiedene lernen muss. Und OAuth 2, wir haben es gesehen, ist der Treiber für alle Web-API-Interaktionen. Ja? Und dann ist einfach nur die Frage, will ich was haben, was Teil von Windows Server ist? Geht es um meine Firmenkunden? Geht es um meine Mitarbeiter? Und wo will ich es deployed haben? Will ich eine DMZ haben oder will ich in die Cloud gehen? Okay? Vielen Dank. Fragen?
Der Identity Server läuft ja auch komplett ohne Azure und AD.
Ja. Also rein auf SQL. Ja. Die Frage war, Identity Server läuft ja rein auf SQL Server? Ja. Das war das Design-Ziel. ADFS ist optimiert für Active Directory. Und Azure AD ist optimiert für Cloud-Accounts, die gelinkt sind mit einem Active Directory. Und die Lücke dazwischen ist eben SQL-Server-Accounts und das ist Identity Server. Genau. Wie Sie möchten. Das ist vollkommen frei handhabbar. Also Sie können, es ist ein Interface, das Sie implementieren können. Ja, ja bitte. Die Frage ist, soll man OpenID Connect unterstützen? Wäre das die Marschrichtung? Es gibt doch keine offizielle Aussage, aber ich habe gehört, in der nächsten Version. Ist das konkret genug? Fragen? Ja? Also die Frage ist, wenn ich eine Standalone-Webanwendung habe, macht es da Sinn, ganz allgemein einen Identity-Provider zu verwenden? Ja? Ich vergleiche es immer ganz gern, Windows für Workgroups mit Active Directory. Wenn ich zwei Maschinen habe im Netzwerk oder eine, dann brauche ich keine Domäne. Wenn ich aber fünf Maschinen bekomme, dann macht es vielleicht Sinn, dass die Accounts zentral gespeichert werden. Und genauso ist es eben auch mit ADFS oder Azure AD oder Identity Server. Bei einer einzigen Anwendung ist der Aufwand vielleicht höher als der Nutzen. So, sobald aber die zweite dazu kommt und Sie vielleicht die Accounts sharen wollen zwischen den Anwendungen, dann macht es sehr wohl Sinn, die Authentifizierung zu abstrahieren in eine übergeordnete Instanz. Ja, also die Frage ist vor allen Dingen dann, wenn es mit Facebook und so weiter losgeht. Es gibt mittlerweile auch eingebauten Facebook-Support in ASP.NET. Wie, auch da wiederum einfach, also meine Daumenregel ist, sobald es mehr als eine Anwendung ist, die es betrifft, macht es Sinn, es auszulagern. Authentication as a Service. Ja. Ja. Also die Frage ist, wie ist es denn, wenn ich keine Login-Maske anzeigen möchte, sondern ich möchte direkt meinen Token bekommen? Ja, das ist die Frage, denke ich. Es gibt den Flow in OAuth, der heißt Resource Owner Flow. Ja, und der beschreibt ganz genau, ich habe vorhin erwähnt, es gibt zwei Endpunkte, Authorize und Token. Authorize ist für Menschen, Token für Maschinen, dann fällt der Authorize-Endpunkt weg. Und dann gehe ich direkt zum Token-Endpunkt, schicke meinen Namen und mein Passwort und bekomme den Token zurück. Das geht sehr wohl, wenn es der Provider unterstützt. Die Philosophie ist theoretisch zu sagen, wenn ich das vermeiden kann, wäre es ganz gut. Weil ich will nicht unbedingt meine Passwörter in die Hände von potenziell Third-Party-Entwicklern legen. Ja? Ja? 15. Januar. RTM. Ja, bitte? Die Frage ist, hat Identity Server Self-Service Password Management? Nein, und das ist by design. Identity Server ist ein Token-Service. Ja, je mehr man außenrum baut, desto größer wird die Angriffsfläche und die wollte ich so gering wie möglich halten, weil das Ding beschützt ja eure Kronjuwelen sozusagen, ja, eure Tokens und Accounts. Ja. Aber man kann sehr wohl Self-Service anflanschen, aber es muss in einer getrennten Anwendung laufen und das ist wie gesagt by design. Ja, ja bitte. Also die Frage ist, wie kann ich mich davor schützen, dass ich eine nicht vertrauenswürdige App installiere und die mir einen nicht vertrauenswürdigen Bildschirm anzeigt, ja? Ja, also bereits beantwortet, Sie können sich davor nicht schützen, ja? Ich meine, wenn Sie eine Software auf Ihrem Rechner installieren, kann die Ihnen anzeigen, was Sie wollen, ja? Selbst wenn da oben eine Adressleiste steht, ist doch vollkommen egal, was da steht, ja? Bei nativen Anwendungen haben Sie das Vertrauen bereits bestätigt in dem Moment, wo Sie auf Installieren geklickt haben. Und dafür gibt es ja kuratierte App Stores. Außer bei Android. Ja? Ja, das ist die Antwort dafür. Ja, die Hersteller versuchen natürlich so viel wie möglich Vorab-Checks durchzuführen, um ihnen vertrauenswürdige Apps zu präsentieren. Aber wenn Sie auf einem Windows-Rechner irgendwie von ChinaHackShack.com was runterladen, ja. Ja. Die Frage ist, was mache ich mit Offline-Apps und Tokens? Gut, sehr gute Frage, kommt häufig auf. Nun, die Sache ist die, denn die Tokens benötige ich nur dann, wenn ich kommunizieren möchte. Ja? Das heißt, was man typischerweise macht, ist, dass wenn der Token eben lokal abläuft, kann ich lokal mit der Anwendung weiterarbeiten, aber irgendwann muss ich mich halt neu anmelden. Ja? Oder aber ich habe einen Refresh-Token, der sich automatisch erneuert, sobald ich online komme wieder. Das ist so ein bisschen Risikoabschätzung. Ja? Wollen Sie wirklich diesen Token auf einem Device haben, das lange offline außerhalb der Kontrolle von MDM und so weiter existiert? Oder möchten Sie erzwingen, dass wenigstens einmal die Woche der Mensch sich anmelden muss, wenn er kommunizieren möchte? Ja, dann hat der Kunde ja schon eine Entscheidung getroffen. Ja? Noch Fragen? Okay, dann vielen Dank und viel Spaß noch.